Und dann ist, wie man, ist dieses kurze Zeitfenster vorbei, dann hasselt man weiter und gerät dann irgendwann wieder in die nächste Krise, dann ist wieder so ein kleines Zeitfenster. Und wenn das System in diesem kleinen Zeitfenster es nicht schafft, eine Reaktion bereitzustellen, dann vergeht viel Zeit und es wird die Erfahrung gemacht, ich habe da gar keinen Einfluss drauf.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Wir sind zurück mit einer neuen Folge 50 Minuten. Diesmal geht es um psychische Krisen. Eine Krise klingt erstmal nach einem recht alltäglichen Begriff. Ich krieg die Krise, sagen manche, wenn sie genervt oder gestresst sind. Solche kleinen Krisenmomente vergehen von selbst. Im Wortsinne von einer Krise sprechen wir zumeist dann, wenn wir Menschen mit Problemen konfrontiert sind, die zu bewältigen wir nicht in der Lage sind oder uns nicht dazu in der Lage fühlen. Soweit so ungenau. Das klingt auch deswegen recht allgemein, weil Krisen ganz unterschiedliche Dinge bedeuten können. Ihr Ausmaß, ihre Bedrohlichkeit, ihre Dauer und Ausprägung variieren. Außerdem geraten Menschen in verschiedenen Lebensbereichen in Krisen, beispielsweise beruflich oder in Bezug auf ihre Identität. Will ich meinen Job noch machen? Oder wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wo will ich hin? Wer erstmal keine für sich treffende Antwort auf solche Fragen findet, kann das als krisenhaft erleben. Etwas ist grundsätzlich in Frage gestellt oder funktioniert nicht mehr. Das muss nicht zwangsläufig so dramatisch sein, wie der Begriff der Krise es klingen lassen mag. Manche Krise kann kurz und heftig sein und uns zu einer neuen Erkenntnis führen. Dann verändern wir vielleicht etwas in unserem Leben, wodurch die Krise schnell überwunden ist. Wir beschäftigen uns heute mit den einschneidenden Varianten von Krisen. Dann kann es passieren, dass wir uns in einer Lebenssituation wiederfinden, die wir nicht verstehen, in der wir uns kaum orientieren können und erstmal nur merken, dass etwas sehr grundsätzlich falsch läuft. In solchen Fällen sprechen wir zumeist von psychischen Krisen. Situationen, in denen die Krise startet, bezeichnen wir beispielsweise als Zusammenbruch oder Nervenzusammenbruch. Solche Situationen können plötzlich oder schleichend entstehen. Entscheidend ist, dass wir in unserer Lebensführung so stark unterbrochen werden, dass wir mit unserem Alltag nicht wie gewohnt weitermachen können. Auslöser für psychische Krisen sind in den meisten Fällen belastende Ereignisse, beispielsweise der Verlust eines wichtigen Menschen, eine traumatische Erfahrung, ein Konflikt, der kaum lösbar erscheint oder schlicht ein bedeutender Umbruch im Leben. Dann mag eine Krise auf den ersten Blick paradox erscheinen, denn auch eine wichtige Lebensentscheidung oder eine von uns selbst veranlasste Veränderung der Lebensumstände kann eine Krise auslösen. Wie fühlt sich das an? Es ist sehr unterschiedlich, wie unser individuelles Krisenerleben aussieht. Häufig ist, dass vorher unproblematische Situationen plötzlich sehr schwierig zu bewältigen wirken und Ängste auslösen. Unser Gefühlsleben kann sich verstärken, etwa indem wir viel Wut oder Trauer erleben, hilflos und verzweifelt sind und kaum aus diesen Zuständen herausfinden. Oder es kommt im Gegenteil dazu, dass wir eine Gefühlsleere empfinden, dass wir antriebslos und erschöpft sind. Ausdruck einer psychischen Krise ist in den allermeisten Fällen, dass wir uns wie gefangen fühlen in diesen schwierigen emotionalen Zuständen. Das ist das Tückische an einem Krisenerleben. Wir kommen nicht mehr heraus aus der Angst oder Verzweiflung, haben möglicherweise das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und ziehen uns aus dem Leben zurück. An diesem Punkt wird es wirklich schwierig. Damit sich wieder etwas zum Guten verändern kann, müssen wir nach Hilfe fragen. Wer einmal von einer Krise betroffen war, weiß vermutlich, wie schwer das fallen kann. Sich plötzlich in einer Situation wiederzufinden, in der man sich schwach, verletzlich, vermutlich auch wertlos fühlt, kann tiefe Verzweiflung und ein starkes Schamgefühl erzeugen. Es erscheint widersprüchlich, sich in diesem Zustand an einen anderen Menschen zu wenden und sich mit dieser empfundenen Unvollkommenheit zu zeigen. Trotzdem und genau deswegen möchten wir euch ermutigen. Wenn es euch schlecht geht, zögert nicht, euch Hilfe zu suchen. Krisenerfahrungen sind hochindividuell und nur ihr selbst könnt entscheiden, wie schlecht es euch geht. In den Shownotes haben wir euch Kontaktadressen zusammengestellt, an die ihr euch wenden könnt. Damit kommen wir zu der großen Frage, was man tun kann. In Krisen, während Krisen, gegen Krisen. Wer eine Krise erlebt hat, weiß vermutlich, dass es ohne Hilfe nicht funktionieren wird. Möglicherweise gibt es eine Vertrauensperson, eine Freundin oder jemanden aus dem Familienumfeld, an den wir uns wenden können. Ein vertrauensvolles Gespräch ist der Anfang, um die Krise anzugehen. Gerade bei ausgeprägten psychischen Krisen die passende professionelle Hilfe zu finden, ist komplizierter. Tatsächlich gibt es in dieser Situation ein paar Probleme mit den Unterstützungsangeboten, die uns vom Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Das liegt daran, dass die Psychiatrie oder zumindest eine psychiatrische Behandlung bis heute eine der zentralen Anlaufstellen für Menschen in psychischen Krisen ist. Um zu verstehen, was daran problematisch ist, machen wir einen kurzen Abstecher in die Geschichte der Psychiatrie. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam die sogenannte Anstaltspsychiatrie auf. Zwar sind damit bei weitem nicht die Ursprünge der Psychiatrie benannt, die damals tatsächlich so bezeichneten Irrenanstalten bilden aber einen entscheidenden Aspekt des bis heute wirksamen Bildes psychiatrischer Kliniken. Als Anstalt wurden die Einrichtungen bezeichnet, weil viele PatientInnen dort zusammengebracht wurden, oft an abgelegenen Orten und insofern weitestgehend abgetrennt von der Außenwelt. Was in den Anstalten mit den ebenfalls so bezeichneten Geisteskranken gemacht wurde, diente nur selten einer Heilung. Es wurden Methoden angewendet, die PatientInnen erniedrigten, körperlich und seelisch verletzten, die sie psychisch brechen sollten. Was zur Anwendung kam, war meist willkürlich und hing vom Gutdünken der Ärzte ab. Wer interessiert ist an den Zuständen in einer Psychiatrie im ausgehenden 19. Jahrhundert, kann den Erfahrungsbericht der damals 23-jährigen Nellie Bly lesen, veröffentlicht als Buch auf Deutsch mit dem Titel »10 Tage im Irrenhaus«. Die junge Journalistin ließ sich als Selbstversuch in eine New Yorker Anstalt für Geisteskranke einweisen, um der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie es dort zuging. In Berlin gibt es eine Ausstellung in einem ehemaligen Gebäude der Karl Bonhoeffer Nervenklinik, die die Historie der Anstalt im Norden Berlins nachzeichnet. Berlinern ist das ehemalige Klinikgelände bekannt als Bonnie's Ranch. Ein Spaziergang über das Gelände und durch die Ausstellung vermittelt einen Eindruck davon, wie die Anstaltspsychiatrie funktionierte. Nach den Erfahrungen des Dritten Reichs, das auch in psychiatrischer Hinsicht einen Höhepunkt besonderer Grausamkeit hervorbrachte, entwickelte sich in den 1950er Jahren die Antipsychiatriebewegung. Man könnte sagen, erst in den 1950er Jahren. Zwar bedeutete ein Psychiatrieaufenthalt zu dieser Zeit keine gezielte und zuweilen systematische Menschenquälerei mehr. Die Behandlung psychisch Erkrankter war aber immer noch geprägt von entwürdigenden und stigmatisierenden Methoden wie Zwangsbehandlungen oder die Gabe von Medikamenten, die Menschen ruhig stellten. Insofern entwickeln sich die Zustände in der Psychiatrie erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit in eine humane Richtung. Bis heute ist das Bild der Psychiatrie geprägt von den schrecklichen Zuständen früherer Zeiten und einer tiefgreifenden Stigmatisierung der PatientInnen. In der psychiatrischen Behandlung haben sich mittlerweile viele Dinge geändert. Trotzdem bleiben einige Faktoren problematisch. Auch mit humanen und den PatientInnen zugewandten Behandlungsmethoden ist ein psychiatrischer Klinikaufenthalt etwas ganz anderes als beispielsweise bei einem gebrochenen Bein. Nicht nur ist die Dauer des Aufenthalts häufig länger, sondern auch, was im Alltag passiert. Wenngleich es auch therapeutisch ausgerichtete psychiatrische Kliniken gibt, sind psychische Krisen ein Hauptgrund dafür, dass Menschen stationär psychiatrisch behandelt werden. Das geht bis hin zu den sogenannten geschlossenen Stationen, auf denen PatientInnen nicht einfach ein- und ausgehen können. Grundlage dafür muss eine Eigen- oder Fremdgefährdung sein, also die Erwartung, der Patient könnte sich selbst oder anderen Menschen etwas antun. Immer ist das Ziel, den Menschen in der Klinik so zu helfen, dass sie wieder in die Lage kommen, ihr Leben außerhalb der Klinik wieder aufzunehmen. So einfach wie das klingt, sind psychische Probleme aber im Normalfall nicht zu lösen. Nehmen wir zwei kurze Beispiele, um das Besondere an psychischen Problemen zu illustrieren. Zunächst liegt es schlicht nahe, Menschen in der Psychiatrie mit Psychopharmaka zu behandeln. In vielen Fällen ist das sinnvoll und notwendig, auch um die PatientInnen für weiterführende Therapien vorzubereiten. Man muss sich allerdings klarmachen, dass kein Psychopharmakon existiert, das psychische Erkrankungen ursächlich behandelt. Dabei ist es unerheblich, welche Art das Medikament ist und bei welcher Erkrankung es eingesetzt wird. Psychopharmaka werden eingesetzt, um Symptome zu behandeln, niemals die hinter jeder psychischen Erkrankung steckenden Ursachen. Das führt zum zweiten Beispiel der Besonderheit psychischer Probleme. Zu einem großen Teil dient die Behandlung in psychiatrischen Kliniken der Krisenintervention. Ist eine Krise überwunden, besteht die Ursache für die Krise aber in den allermeisten Fällen weiter. Denn eine Krise ist ein vorübergehender Zustand, während eine psychische Erkrankung dauerhaft besteht. Häufig führt die kurzfristige Behandlung der Krisensituation dazu, dass es zu immer neuen Krisen kommt. Deswegen gibt es die umgangssprachliche Bezeichnung der Drehtür-PatientInnen, die also immer wieder in psychiatrische Behandlung kommen. Die Bezeichnung klingt abfällig, ja, aber wir müssen uns klarmachen, dass diese PatientInnen nichts für die Unterstützung können, die sie brauchen. Die Annahme liegt nahe, dass diesen Menschen nicht angemessen geholfen wird. Das ist ein Fehler im System und ein bis heute nicht zu unterschätzendes Problem in der Psychiatrie. Es sollte kritisiert werden und es braucht Konzepte, die Menschen mit psychischen Erkrankungen nachhaltige Lösungsansätze bieten. Einen solchen Versuch unternimmt die Berliner Beratungs-, Kontakt- und Behandlungsinitiative Soulspace, mit der wir über ihre Arbeit gesprochen haben. Das Projekt ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Berliner Institutionen. Die Arbeit von Soulspace richtet sich an junge Menschen in Krisen, die zwischen 15 und 35 Jahre alt sind. Wie genau das funktioniert und was das Besondere an der Berliner Initiative ist, erklärt uns Sebastian Bowe, der als Psychologe bei Soulspace arbeitet.
Soulspace ist ein Kooperationsprojekt von zwei schon vorher bestehenden Projekten. Das eine ist die Kontakt- und Beratungsstelle Transit und das andere ist die Institutsambulanz des Vivantes am Urban mit dem Schwerpunkt auf junge Menschen jeweils. Und das heißt, im Moment besteht Soulspace hauptsächlich aus zwei Teilen, nämlich Soulspace Beratung, das ist der Teil der Kontakt- und Beratungsstelle, und Soulspace Ambulanz, das ist der Teil der psychiatrischen Institutsambulanz. Und ich arbeite als Psychologe im Teil Soulspace Beratung und mache dort Beratungsgespräche, in der Vergangenheit auch Gruppenangebote und koordinierende Tätigkeiten.
Ein Zusammenschluss verschiedener Angebote für junge Menschen in Krisensituationen. Wozu braucht es das? Eine Antwort darauf hat die Psychiatrie-Koordinatorin Begonia Pituja zur Eröffnung von Soulspace im Jahr 2018 gegeben. Sie sagte, alles, was außerhalb des Krankenhauses geschehen kann, sollte auch dort geschehen. Laura Holzner von Soulspace erklärt uns, was in der Initiative anders läuft und aus welchen Gründen das Projekt ins Leben gerufen wurde. Sie ist oberärztliche Leitung von Soulspace und der dazugehörigen Klinikstation.
Es gibt in anderen Ländern, die sind da deutlich weiter als Deutschland, muss man sagen, schon länger solche Ansätze, die darauf zielen, dass man junge Menschen, die beginnende psychische Krisen haben, schneller in eine Versorgung bringt. Und das ist eben was, was man aus der Forschung auch weiß, dass es da insbesondere bei jungen Menschen daran hapert, dass die überhaupt den Weg in das Unterstützungssystem finden. Mhm. Ne? Das ist eben bei jungen Menschen ganz besonders ausgeprägt, weil man weiß einfach, dass junge Menschen viel seltener zum Arzt gehen. Da gibt es meistens keinen Hausarzt oder so eine Versorgung. Die Hemmschwellen sind einfach größer, sich da Unterstützung zu holen. Und dazu wissen wir auch alle, wie ausgelastet das ganze System ist und wie undurchsichtig auch das System ist. Mhm. Und in anderen Ländern, zum Beispiel eben in Australien oder auch in den skandinavischen Ländern, gibt es eben da groß angelegte Programme, die darauf abzielen, jungen Menschen den Zugang zu erleichtern. Weg von zum Beispiel einer immer noch ja leider stigmatisierten Klinik oder sowas, ne? Sondern zu sagen, hier ist irgendwie eine Art von Ort, ein Raum, wo ihr euch total unverbindlich und wenn nötig auch erstmal anonym hinwenden könnt. Und zum Glück haben unsere zwei Chefs, Professor Bechtolf und Herr Schelong, da ein großes Interesse dran, waren selbst auch in Australien, haben sich das angeschaut, dort heißt es Headspaces und haben das dann hier eingeführt, ne, in Berlin. Mhm. Und das ist eben dieser Hintergrund sozusagen erstmal von Soulspace, dass wir erstmal, und das sagen wir jetzt mit der Einschränkung, erstmal sind wir eigentlich offen für alle. Natürlich müssen wir dann nochmal gucken im Verlauf, passt es hier oder gibt es vielleicht anderweitige Anlaufstellen, die passender wären. Aber erstmal wollen wir eigentlich eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen sein.
Um eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen sein zu können, braucht es verschiedene Angebote. Geraten Menschen in Krisen, ist Psychiatrie keine Universalantwort. Vielmehr gilt es, einen genaueren Blick auf die Situation zu werfen, die für jeden Menschen individuell seine Krise ausmacht. Wie Krisen zu definieren sind und wo sie ihre Grenzen haben, kann ein besseres Verständnis liefern.
Also für mich ist es sozusagen, ich benutze Krise in, würde ich mal sagen, drei unterschiedlichen Bedeutungen. Also es gibt einmal sozusagen so ein, sage ich mal, relativ klar definierte Begriff von Krise, wo man sagt, dass sozusagen ist ein, man gerät aus einem seelischen Gleichgewicht und ist geprägt von Hoffnungslosigkeit oder davon, dass eine Lösung nicht greifbar scheint. Und das ist aber auch ein sehr begrenzter Zeitraum. Und dann benutze ich Krisen weitergefasst. Es gibt nämlich Zeiten vor Krisen, Zeiten nach Krisen, die alle sozusagen Teil des Prozesses sind. Und wo es aus den Krisen entstandene Themen weiter bearbeitet werden. Das ist aber, würde ich trotzdem noch sozusagen irgendwie mit diesem Begriff mit einbeziehen. Genau, und als drittes finde ich es attraktiv, den Begriff Krise zu benutzen, anstatt auch von psychischer Krankheit zu sprechen, weil er wesentlich weniger stigmatisierend ist und weil es einen anderen Fokus bringt, wenn man sagt, wir schauen uns diese Situation an und nicht die Person, ob sie psychisch krank ist. Und viele, natürlich entstehen viele Krisen im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen oder mit psychischen Phänomenen. Aber es ist trotzdem wertvoll, nicht zu sagen, das ist jetzt die Krankheit, sondern es ist eine Person mit bestimmten Eigenheiten, die eine Krise erlebt, die ganz individuell zu bewältigen ist und nicht als sozusagen Diagnose zu behandeln ist.
Es besteht die Gefahr, dass in Krisen zu wenige Antworten auf die Probleme der Betroffenen gefunden werden. In einer Situation, in der einen Ansprechpartner zu finden schwierig genug sein kann. Sebastian Bowe beschreibt die Situation in Berlin und welches Angebot Soulspace macht.
Einer der sozusagen der Aspekte, die sozusagen die sehr so frustrierend waren oder sind im Hinblick auf die Versorgung, ist die Fragmentierung, die extrem stark geworden ist. Also die sozusagen ist eine Entwicklung seit den 80er Jahren, würde ich mal sagen. Also es gibt in Berlin wahnsinnig viele Angebote. Aber es ist unmöglich, sie zu finden. Und das trifft ganz besonders auf junge Menschen zu, ja, die in einer ersten Krise sind. Und das System ist an vielen Stellen so hochschwellig, dass sie dann, vielleicht haben sie schon mal von Psychotherapie gehört, dann rufen sie an und prallen ab am System, kriegen keine Reaktion. Dann ist aus diesem Impuls, ich suche mir Hilfe, wird dann, ist vielleicht nicht schlimm genug oder ich passe da nicht rein. Für viele ist es auch viel zu hochschwellig zu sagen, okay, ich habe eine Krise, dann gehe ich jetzt einmal die Woche in eine Psychotherapie. Also selbst wenn sie es finden, ist das sozusagen vom System her so, sage ich mal, sehr fern der Lebenswelt, die sie sonst haben.
Damit sind wir mittendrin in der psychischen Krisensituation. Erinnern wir uns, eine Krise bringt Verwirrung, Hilflosigkeit, oft auch Orientierungslosigkeit und Verzweiflung mit sich. Gerade wer zum ersten Mal in eine solche Situation kommt, kann überfordert damit sein, für sich zu sortieren, worum es geht und was zu tun sein kann. Sebastian Bowe erzählt genauer, was für junge Menschen die Herausforderungen einer Krise besonders groß macht.
Zur besonderen Situation junger Erwachsener oder junger Menschen. Es ist ja auch so, dass die eine viel höhere Anzahl an Baustellen in ihrem Leben haben. Also da geht es um Schule, es geht um Ausbildung, es geht um Beruf oder Studium, dann geht es um die Beziehung, es geht darum, Platz zu finden, es geht darum, irgendwie ein Gefühl für sich selber zu finden, wer ist man, was will man. Es ist ja eine riesige Anzahl von Baustellen, die mit dem Alter, würde ich mal sagen, tendenziell abnehmen oder wo man dann schon so ein bisschen Orientierung für sich gefunden hat, wo man sich hinbewegt. Und das heißt, da gibt es eine große Anzahl an Baustellen und gleichzeitig weniger Ressourcen in vielen Fällen. Also zum Beispiel schon gefestigte Partnerschaften, gefestigte Freundschaften. Viele, weiß ich nicht, zum Beispiel Beziehungen in der Familie werden besonders konfliktreich in der Adoleszenz. Das heißt, da ist so eine Vielzahl von potenziellen Stressoren oder von permanenten Stressoren und gleichzeitig weniger Ressourcen, weniger Zugang zu Angeboten, weniger Wissen darüber, wie das aussehen kann. Dann gibt es, wenn man jetzt in Richtung Medien und Social Media denkt, es gibt einen wahnsinnigen Sog auf die Aufmerksamkeit. Also unsere Aufmerksamkeit wird von so vielen Seiten gefordert. Und unsere Gefühle werden von so vielen Seiten gefordert und da sind ökonomische Interessen dahinter, da sind globale Unternehmen dahinter, die das kapitalisieren, also die sozusagen aus unseren Gefühlen und unserer Aufmerksamkeit, die das wollen. Und da, in diesem Kontext ist es einfach wahnsinnig schwierig, sich selber zu orientieren und zu wissen, wie man selbstbestimmt oder wie man sein eigenes Schicksal selber lenken soll. Gleichzeitig erzeugt das einen extrem hohen Druck, dass man selber dafür verantwortlich ist, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Und das ist sowas, was ich sagen würde, was in den allermeisten Beratungsgesprächen sehr spürbar ist, wie sehr sich junge Menschen unter Druck setzen, egal um was es geht. Und da ist es häufig so, dass in den Gesprächen ich zum Beispiel eine Suche starte irgendwie in dem Gespräch, an welcher Stelle besteht die Möglichkeit, Druck rauszunehmen durch Normalisierung oder durch einfach dadurch, dass Kontexte geschaffen werden, in denen die Menschen darüber sprechen können, was ihnen Druck macht und sich darüber austauschen zu können. Weil viele denken ja, sie persönlich sind besonders schwach an der Stelle oder versagen an einer bestimmten Stelle. Und das Wissen zum Beispiel, dass das ganz vielen anderen auch so geht oder von anderen zu hören, denen es auch so geht, das ist zum Beispiel da schon eine wichtige Entlastung. Aber das ist sehr schwer, auch das, ich würde mal sagen, das zu organisieren. Also es gibt einen großen Bedarf nach Austausch mit Peers. Gleichzeitig ist es wahnsinnig schwer, den zu ermöglichen. Also dass Menschen, die Krisen haben, sich untereinander austauschen, das ist irgendwie leichter, wenn man in anderen Altersstufen denkt. Da ist die Suchbewegung eine viel fokussiertere. Man weiß schon, welche Art von Austausch man vielleicht mag oder mit wem man sich gut austauschen kann. Das alles ist in dem Alter noch viel wackeliger. Und die Vielzahl von Baustellen macht das auch schwierig, sozusagen. Man ist in einer Krise, dann merkt man, es ist wichtig. Ich muss über meine psychische Gesundheit oder über mein Wohlbefinden sprechen. Und dann ist da aber nur ein kurzes Zeitfenster, weil dann schon wieder die ganzen anderen Sachen drängen. Ich muss mit der Schule weiter klarkommen oder ich muss irgendwie mich beruflich orientieren oder ich muss irgendwie endlich zu Hause ausziehen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist in vielen Fällen. Und dann ist wie immer, ist dieses kurze Zeitfenster vorbei, dann hasselt man weiter und gerät dann irgendwann wieder in die nächste Krise, dann ist wieder so ein kleines Zeitfenster. Und wenn das System in diesem kleinen Zeitfenster es nicht schafft, eine Reaktion bereitzustellen, dann vergeht viel Zeit und es wird die Erfahrung gemacht, ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Ich kann das versuchen, aber es funktioniert nicht. Und das fördert dann eher sowas wie erlernte Hilflosigkeit oder sowas. Wenn es ein System gibt, was schnell reagiert in solchen Momenten, wo ein Gesprächskontext angeboten ist, der jetzt unkompliziert und schnell da ist, dann erzeugt das was, okay, mir geht's schlecht, ich frage nach Hilfe und ich erfahre Erleichterung oder ich erfahre Orientierung dadurch, dass ich das wahrnehme. Das ist ein ganz anderer Prozess, wenn das ermöglicht wird, weil dann gibt es Selbstwirksamkeitserleben und das ist wichtig für alle weiteren Krisen und für alle Lebensbereiche. Und das schafft das System nicht, das bereitzustellen. Und nicht nur, weil es nicht die Angebote gibt, sondern weil sie nicht auffindbar sind.
Je jünger ein Mensch ist, desto prägender sind die Erfahrungen, die er macht. Das gilt ganz besonders für die frühe Kindheit, aber auch danach folgen viele Entwicklungsschritte, in denen Erlebnisse unseren weiteren Lebensweg stark beeinflussen. Die passende Unterstützung zu erfahren, wenn es nicht glatt läuft, kann ein Vertrauen in die Welt fördern, das bei zukünftigen Lebensherausforderungen und Krisen hilft.
Und das halt auch insbesondere in der Altersgruppe, die wir behandeln, so ein wichtiger Unterscheidungspunkt zu den anderen Altersgruppen, dass gerade in dieser Phase im Leben sich so viele Weichen fürs weitere Leben stellen. Das heißt, wenn ich da irgendwie längere Zeit in Anführungszeichen ausfalle, dann kann das unter Umständen bedeuten, dass ich den Schulabschluss nicht schaffe, dass ich wirklich den Anschluss an meine Peer Group verliere und dass sich wirklich schwer weiter einfangen lässt und erhebliche Auswirkungen auf deinen weiteren Lebensverlauf hat. Während, keine Ahnung, man mit jetzt in unserem Alter, mittleren Alter mal sagen kann, ich falle jetzt vielleicht mal 6 Monate aus und das hat jetzt irgendwie keinen wesentlichen Einfluss mehr. Sag ich jetzt mal überspitzt, ne?
In der Situation junger Menschen kommt also einiges zusammen. Für die PatientInnen, aber auch die BehandlerInnen. Zur richtigen Zeit das passende Angebot zu machen, ist entscheidend. Deswegen setzt SoulSpace auf eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Anlaufstellen. Dafür gibt es eine Ambulanz, eine Beratungsstelle und das Frühinterventions- und Therapiezentrum, kurz Fritz-Station.
Das bisschen Außergewöhnliche bei jungen Menschen ist, dass sich die meisten psychischen Erkrankungen ja in diesem Alter manifestieren, aber sich noch sehr unspezifisch darstellen können und erst im weiteren Verlauf so ausdifferenzieren. Das heißt, da gibt es ganz große Überschneidungen. Und das ist eben gerade so ein bisschen die Herausforderung zu gucken, bei wem ist es eben wichtig, das nicht unnötig zu pathologisieren und eben nicht zu früh irgendeine Art von psychiatrischer und psychotherapeutischer Unterstützung anzubahnen. Und bei welchen Menschen ist es aber extrem wichtig, weil man ja mittlerweile auch weiß, dass die Prognose entscheidend davon abhängt, wie früh eine Behandlung installiert wird, frühzeitig diese Behandlung einzuleiten. Auf der Fritz-Station liegt schon ein Schwerpunkt auf der Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen, wo wir auch im SoulSpace eine Früherkennungssprechstunde anbieten. Und wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, indem sozusagen eigentlich fast alle Kolleginnen und Kollegen, die im SoulSpace arbeiten, auch in irgendeiner Weise auf der Fritz-Station arbeiten. Im Sinne von Gruppenangeboten dort zum Beispiel anbieten oder eben dann auch die poststationäre Behandlung weitermachen der Patientinnen. Was den Hintergrund hat, dass wir einfach wissen, dass bei jungen PatientInnen insbesondere eine Kontinuität in der Behandlung extrem wichtig ist, um die Behandlung fortzuführen, um die sozusagen bei der Stange zu halten. Und daher gibt es eben diese enge Vernetzung. Es gibt, glaube ich, bei uns, das ist, glaube ich, so das Besondere, was eben auch SoulSpace und auch Fritz ausmacht, wahnsinnig viele verschiedene Behandlungen. Sei es, sagen wir mal, die Userin, der User, die eine Krise erleben im Leben, in der Schule, in der Liebe, wie auch immer, in der Familie, sich bei uns im SoulSpace vorstellen, einige Beratungstermine bei uns erhalten und dann sozusagen die Behandlung abgeschlossen ist, bis auch zu PatientInnen, die eben eine Erstmanifestation einer schwerwiegenderen Erkrankung haben, wie zum Beispiel einer Schizophrenie oder irgendeiner Art von Psychose. Mhm. Und die dann eben vielleicht immer mal wieder auch stationäre Aufenthalte benötigen. Wir bieten auch im Rahmen der Fritz-Station auch eine tagesklinische Behandlung an. Auch das ist möglich, eine STAB-Behandlung, also diese stationsäquivalente Behandlung im Sinne von einem Home-Treatment. Und dann vielleicht danach immer wieder bei uns im SoulSpace auch über Jahre in Behandlung sein können, dann halt eher im klinischen Arm. Ne? Wobei auch da möglich ist, und das ist ja eben so dieses, was das SoulSpace so besonders macht, dass wir eben mit der Kontakt- und Beratungsstelle so intensiv zusammenarbeiten, weil auch da durchaus möglich ist, dass dann auch eine Patientin, die eigentlich schon, sage ich mal, eine manifeste psychische Erkrankung hat und vorwiegend medizinischer Unterstützung bedarf, dann auch immer wieder Beratungstermine zum Beispiel haben kann, sei es Unterstützung bei der PsychotherapeutInnen-Suche zum Beispiel oder auch die Themen einfach betreffend außenrum.
SoulSpace bemüht sich um ein Angebot, das in der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland nicht der Normalfall ist. Doch es gibt da ein Problem, das rein über das Angebot schwer zu lösen ist. Nach wie vor suchen und finden viele Menschen die Unterstützung nicht, die sie am dringendsten benötigen. Das gilt insbesondere für Psychotherapie, die im Kontext von Krisen nicht immer, aber doch recht häufig eine Rolle spielt. Wir haben über dieses Problem schon einmal gesprochen, in unserer Folge mit dem Titel »Wir behandeln die Falschen«.
Das wurde in den letzten Jahrzehnten nicht ermöglicht. Ich glaube, die allermeisten Angebote, die eine hohe Qualität haben, hochqualifiziert sind, häufig viel, viel schwerer zugänglich. Und das ist einerseits, wo sitzen die meisten Psychotherapeuten, das ist aber auch eine Ferne der Lebenswelten. Also um Psychotherapeutin zu werden, das ist ein Milieu, das ist akademisch, das ist wohlhabender, das ist bürgerlicher, das spricht eine andere Sprache, die nochmal spezialisierter wird, dadurch, dass man eine bestimmte Ausbildung macht. Das sind alles auch Aspekte, die da rein die dazugehören und die auch bedeuten, dass das Vertrauen oder die Hoffnung, dass man wohin geht und jemand kann verstehen, wovon du sprichst, geringer ist bei jemand, der, für den das sehr, sehr, sehr fern ist. Und genau, also wir sozusagen, wir möchten gerne, aber natürlich sind wir, also sozusagen ist es viel zu klein und wir haben ja selber diese Probleme. Also sozusagen, wenn wir so arbeiten, dass wir Menschen ohne Filter bei uns aufnehmen und nicht abweisen, dann ist es natürlich auch dementsprechend, sind unsere Kapazitäten damit gebunden. Und so geht es ja vielen anderen auch im System, den Menschen Angebote zu machen, die sich an uns wenden. Und dann sind wenig bis keine Kapazitäten da, um zu sagen, wir suchen aktiv noch oder suchen nach Möglichkeiten, um noch andere Zielgruppen zu erreichen.
Soulspace unternimmt den Versuch, ein Auffangnetz zu erschaffen, damit junge Menschen aus Krisen gestärkt herausgehen können und nicht schon früh lernen, dass ihnen scheinbar nicht geholfen werden kann. Nur über eine Veränderung der Struktur, des Systems, kann eine Unterstützung bereitgestellt werden, die Menschen nachhaltige Hilfe anbietet. So sieht es Laura Holzner. Im Umgang mit Krisen in der Gesellschaft und insbesondere in Bezug auf die Situation junger Menschen seien wir als Gesellschaft am Anfang eines langen Weges, der gegangen werden müsse, damit sich die Gesamtsituation wirklich verbessern könne.
Ich möchte sozusagen jungen Menschen schon mitgeben, dass es sich immer lohnt, um Unterstützung zu fragen, auch um professionelle Unterstützung zu bitten. Es gibt ja zum Glück auch Menschen wie SchulpsychologInnen, wie VertrauenslehrerInnen, die einen bisschen vielleicht in dem Gewirr helfen können. Wie in Berlin gibt es ja auch den Krisendienst zum Beispiel. Ne? Das heißt, das würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass das eine wichtige Message ist, die ich allen mitgeben möchte, sich wirklich die Unterstützung zu holen. Aber letztlich muss man sagen, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, an der wir gerade dran sind, muss sich in dem System einfach noch viel, viel ändern. Es muss einfach von Seiten der Politik eine höhere Priorität haben, psychisch Kranke zu versorgen und insbesondere eben auch junge Menschen mit psychischen Krisen zu versorgen. Das bedeutet ganz konkret, es müssen mehr Gelder bereitgestellt werden. Es braucht mehr Versorgungsangebote und es braucht vor allem nicht irgendwo versprengte Versorgungsangebote, die keiner kennt, sondern wirklich unter einem Dach eine gute flächendeckende Versorgung. Und das ist das, was wir jetzt gerade berlinweit versuchen zu erreichen.
Sebastian Bowe sieht die Situation ähnlich. Er betont die Lebenssituation junger Menschen. Und er macht klar, welche große Bedeutung dabei psychischen Krisen zukommt.
Ich habe sozusagen bei der Frage zuerst mal sozusagen auch ans System gedacht. Was hilft in Krisen und an welchen Prinzipien sollte sich das System ausrichten? Und da würde ich sagen, kann man sich gut am Open Dialogue orientieren. Er sagt, in Krisen ist es wichtig, dass sehr zeitnahe Hilfe ermöglicht wird, dass in dieser Hilfe eine Beziehungskontinuität besteht, dass das soziale Netzwerk mit einbezogen wird und noch ein paar andere Aspekte, die mir jetzt nicht einfallen, aber das sind so schon mal sehr wichtige. Und ich würde junge Menschen dazu einladen, nicht das Gefühl zu hinterfragen, wenn es ihnen schlecht geht und nicht zu hinterfragen, ob es schlimm genug ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erstmal so ganz grundsätzlich, weil das ist ganz häufig der Effekt, wenn Hilfe gesucht wird und nicht erfolgt, dann geht so ein innerer Dialog, wird sehr dominant, der darin besteht, naja, das ist wahrscheinlich ist nicht schlimm genug und ich mache jetzt irgendwie weiter und ich nehme das jetzt mal nicht so ernst, ich dränge das in den Hintergrund. Und dazu möchte ich einfach einladen, diesen Dialog abzubrechen und einfach zu sagen, okay, ich suche jetzt nach was oder ich frage jemand, damit mir jemand hilft, was zu finden. Weil diese Momente wahnsinnig wertvoll sind. Also Krisenmomente sind extrem belastend und mit einer hohen Verzweiflung und so verbunden, aber sie sind auch sehr wertvoll, was Entwicklungsmöglichkeiten angeht, weil in diesen Krisen Dinge oder Themen im Vordergrund stehen, die sehr bedeutsam sind häufig für die Person. Und vielleicht noch so einen als Orientierung, wir sehen das irgendwie als Teil unserer Aufgabe, einmal sozusagen leichter sichtbare Angebote zu haben und Orientierung zu also auch mitzubieten. Da würde ich zum Beispiel auf eine Webseite verweisen, unique-berlin.de, das ist eine Zusammenfassung von Angeboten für junge Erwachsene in Krisen, also von Beratungsangeboten, auch Gruppenangeboten Angeboten für Krisenfälle. Genau, da ist es so gesammelt.
Den Link zu Unique Berlin findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Außerdem hat Sebastian noch einen ganz konkreten Tipp für alle jungen Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden.
Ein Tipp ist noch, überlegt euch, welcher Person ihr besonders vertraut und bezieht die mit ein. Einfach nur im Sinne von, ich muss dir das mal erzählen, wie es mir gerade geht, weil daraus ergeben sich weitere Schritte. Und dann ist es sozusagen, man muss nicht in dem Moment wissen, wo es überall hingeht. Es ist wichtig, jeden Tag dann zu schauen und zu gucken, wen kann man gerade in dem Moment ein bisschen näher ranholen.
In der Psychoanalyse werden psychische Symptome als kommunikative Botschaften verstanden. Ängste, starke Emotionen, Panik, Trauer, Antriebslosigkeit, Erschöpfung. Auch körperliche Symptome wie Magen- oder Kopfschmerzen bringen etwas zum Ausdruck, geben einen Hinweis auf ein hinter den Symptomen liegendes Problem. Herauszufinden, wofür ein Symptom steht, welche Botschaft es für uns bereithält und ihm wirklich zuzuhören, ist entscheidend in einer Psychotherapie, aber auch eine große Schwierigkeit. Ähnlich ist es mit Krisen. Gerade wenn wir einschneidende Probleme erleben, die uns zumindest teilweise handlungsunfähig machen, stellt sich die Frage, was die Krisensymptome zum Ausdruck bringen. Dafür braucht es einen individuell passenden Umgang mit dem Menschen in der Krise. Nicht jede Krise muss eine psychische Erkrankung als Hintergrund haben. Im Normalfall ist das Jugend- und junge Erwachsenenalter aber die Zeit, in der psychische Erkrankungen beginnen. Es gibt Forschungsergebnisse, die recht klar zeigen, dass eine möglichst frühzeitige Unterstützung den Verlauf psychischer Erkrankungen deutlich verbessern kann. Welche Strukturen wir als Gesellschaft für den Umgang mit psychischen Krisen bereithalten, ist also sehr entscheidend für die psychische Gesundheit von uns allen und damit Ausdruck des Menschenbildes, nach dem wir leben. Das müssen wir uns klar machen. Krisen betreffen uns alle. Wir kommen nicht um sie herum. Früher oder später erleben wir Situationen, in denen Umbrüche stattfinden, wir von Erlebnissen oder Ereignissen überwältigt sind oder schlicht nicht mehr weiter wissen. Der Alltag hält wenig Möglichkeiten bereit, auf solche außergewöhnlichen, aber doch sehr häufigen Lebenslagen zu reagieren. Schnell bekommen wir mehr vom Gleichen empfohlen. Weitermachen, weiter arbeiten, Zuflucht im Bekannten finden. Vermutlich steckt darin die Idee, dass man die Krise in Schach halten kann, indem man ihr wenig Raum gibt. Dazu gibt es ein Zitat, das seit den 1980er Jahren im Umlauf ist, verschiedenen UrheberInnen zugeschrieben wird und in verschiedenen Werken aufgetaucht ist. Es geht ungefähr so. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das heißt, das Gegenteil des Immergleichen ist in Krisensituationen meist wichtiger. Innehalten, sich den Raum nehmen, zu verstehen, was passiert, die eigenen Emotionen ernst nehmen. Dann besteht die Möglichkeit, dass wir erkennen können, was sich verändern muss, damit die Krise zu bewältigen ist. Und Veränderung funktioniert nur, wenn wir wirklich etwas anders machen. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Seid ihr in einer Krise, nehmt die Situation bitte ernst. Ihr seid es wert. Kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, die gerade eine schwere Zeit durchmachen? Findet heraus, was diesen Menschen gut tut. Verzichtet lieber auf zu viele Empfehlungen oder Ablenkungsversuche. Wir verabschieden uns für heute und sind bald wieder mit einer neuen Folge zurück.
Ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.